Moin!
Erinnern wir uns zuerst kurz, was wir am Montag gemacht haben. Nach anfänglichen Albernheiten haben wir begonnen, Begriffe zu wiederholen zum Thema Gruppen. Dann kamen auch ein paar neue Begriffe, frei nach dem Motto, was wissen wir und was sollten wir wissen über Gruppen, damit wir richtig einsteigen können in die Vorlesung Algebra. Die neuen Begriffe waren im Wesentlichen sowas wie Erzeugnis und Ordnung, Ordnung einer Gruppe, Ordnung eines Elements. Zum Thema Erzeugnis gab es viele Fragen und da gibt es jetzt eine Podcast-Folge. Ich hoffe, dass sie hilfreich ist. Ich hoffe auch, dass das Tutorium gestern hilfreich war für die, die da waren. Ich habe gehört, es war gut besucht, das freut mich. Und beim Thema Ordnung fangen wir jetzt mit einem Beispiel an. Was war nochmal die Ordnung eines Elements in einer Gruppe? Na, es gibt Elemente von, je nachdem, was die Gruppe ist, gibt es manchmal Elemente von unendlicher Ordnung. Das sind die, bei denen man keine natürliche Zahl findet, derart, dass wenn man das Element so oft mit sich selbst verknüpft, wie die Zahl angibt, dass dann das 1-Element der Gruppe rauskommt. So wäre das zum Beispiel, wir sehen gleich Beispiele. Wenn es aber eine natürliche Zahl gibt, nennen wir sie d, derart, dass wenn man ein Gruppenelement, nennen wir es klein g, d mal mit sich selbst verknüpft, sodass dann das 1-Element der Gruppe rauskommt, dann nennen wir dieses kleinstmögliche d, was wir so finden können, die Ordnung des Elementes klein g in der Gruppe g. Auch da kommt es, genau wie beim Erzeugnis, auf den Kontext an. Was ist die Gruppe, in der wir arbeiten? Was ist da die Verknüpfung? Worauf bezieht sich dieses g hoch d, was wir da hinschreiben? Das ist eine Potenzschreibweise, die wir deshalb wählen, weil wir Gruppen momentan mit einem Verknüpfungssymbol schreiben, das aussieht wie Multiplikation. Wenn wir ein anderes Verknüpfungssymbol haben, dann kann es sein, dass diese Potenzschreibweise nicht so sinnvoll ist, weil sie falsche Assoziationen weckt. Das kann passieren. Wir gucken mal jetzt, wie das aussieht. In Beispiel 1. Der übliche Check. Ah. Fotos vom Tafelbild. Wer wünscht sich das? Ah, gut, es wird gewünscht. Danke. Es schreibt auch jemand mit. Auch dafür danke. Mein üblicher Check am Anfang. Kann mich jemand nicht sehen? Kann mich jemand nicht verstehen? Soll ich lauter sprechen, größer schreiben? Okay. Ich sehe momentan keine Beschwerden. Ich höre auch keine. Dann legen wir los. Beispiel 1.7 zum Thema Ordnung. Wir hatten diese kleine niedliche Gruppe gesehen mit den Elementen 1 und minus 1 aus den ganzen Zahlen und mit der Multiplikation als Verknüpfung. Da sind nur zwei Elemente, da können wir einfach mal von beiden die Ordnung ausrechnen. Das kriegen wir hin. Was ist denn in dieser Gruppe die Ordnung des Elementes 1? Wie oft muss ich 1 mit sich selbst verknüpfen, bezüglich der Multiplikation hier, das ist die Verknüpfung, die wir gerade haben, damit das neutrale Element der Gruppe rauskommt, die da steht? Es werden jetzt Vorschläge angenommen. Ein Vorschlag, ich brauche noch ein paar mehr. Skeptische Gesichter, okay. Ah, 2, oh, gut. Noch jemand? Nein, nicht auch hier. Okay, Sie dürfen anfangen.
1, einmal?
Ja. Wenn ich das Element einmal hinschreibe, dann steht da schon das neutrale Element der Gruppe, das heißt, dann kann ich aufhören. So ist das übrigens immer. Das neutrale Element der Gruppe hat immer Ordnung 1. Noch ein Vorschlag, prima. Vielen Dank. Noch einer, super. Okay. Sie dürfen.
2.
Begründen Sie das.
Minus 1 mal minus 1 ist 1 und das ist das neutrale Element.
Ja, und warum bin ich nicht schon vorher fertig? Also mit 2 haben Sie jetzt einen Kandidaten für die Ordnung gefunden. Warum kann die Ordnung nicht noch kleiner sein?
Na, weil minus 1 nicht 1 ist.
Richtig. Ja, manchmal ist es so einfach. Minus 1 ist nicht 1, deswegen ist die Ordnung nicht 1. Die nächste mögliche Zahl ist 2, mit der funktioniert es schon, fertig. Ich schreibe die Begründung mal kurz hin. Und wichtig war hier der Kontext. Wenn wir hier versucht hätten, Addition zu benutzen, dann wäre was völlig anderes passiert. Kommen wir gleich noch zu. Schauen wir in die symmetrische Gruppe. Wir nehmen mal die S3 auf 3 Elementen. Und jetzt wollen wir gucken, was es da für Elementordnungen gibt. Dazu sollten wir uns erstmal hinschreiben, was es denn für Elemente gibt. Los geht's. Welches Element welche Ordnung hat. Dafür brauchen wir die Gruppenelemente. Bitte schön. Ja?
Die Identität?
Ja. Erstes Element. Weiter. Die Transposition 1, 2, wunderbar. Dann dürfen Sie jetzt nächstes.
1, 3.
1, 3, noch eine Transposition. Okay, dann machen wir jetzt die dritte Transposition noch. Dann haben wir die alle hübsch beisammen. Welche fehlt noch? Ja. 2, 3, wunderbar. Was kommt noch? Andere Menschen. Oh, da hinten, ja.
1, 2, 3.
Der 3-Zug ist 1, 2, 3. So, und 1 fehlt noch. Augenblick. Oh, da oben.
1, 3, 2.
Gut. Und wir markieren die gleich, je nachdem, zu welcher Ordnung die gehören. Gehen wir die mal der Reihe nach durch, dann sagen Sie mir, welche Ordnung die Elemente haben. Die Verknüpfung ist die Hintereinanderausführung, so wie immer in der symmetrischen Gruppe. Sie kennen diese Elemente, wir haben damit schon oft gerechnet, das heißt, Sie können mir jetzt sagen, was die für eine Ordnung haben. Los geht's. Ordnung? Ganz da hinten?
1.
1. 1, 2. Ordnung? Ganz da hinten?
2.
Kurz begründen.
Ja. Und dann kriegen wir wieder die Identität raus.
Das stimmt, aber jetzt muss ich nochmal genauso spitz, finde ich, wie vorhin hier vorne nachfragen, warum ist die Ordnung denn nicht kleiner als 2?
Weil die Transposition als 2 nicht gleich die Identität ist.
Dankeschön. Ich werde Sie damit nicht immer nerven, aber jetzt am Anfang schon. Gut, was ist mit den anderen beiden Transpositionen? Nicht nur lächeln. Handheben sagt mir, dass Sie bereit sind, mit mir zu sprechen. Ich freue mich auch über das Lächeln, so ist es nicht. Sie dürfen.
Und da verhält es sich genauso wie bei der Transposition 1, 2.
Sogar mit der gleichen Begründung. Mhm. Wunderbar. Wenn Sie Lust haben, das zu üben und wenn Sie schon mal ein bisschen vorgreifen wollen auf das, was später kommt, beim Spezialthema Gruppentheorie nach den ersten 10 Wochen, dann können Sie ja mal versuchen zu zeigen, dass Elemente, die den gleichen Zyklentyp haben, also zum Beispiel alle 2 Zyklen, alle 3 Zyklen, alle was auch immer, 27 Zyklen, dass die immer alle die gleiche Ordnung haben. Und man kann die Ordnung sogar ziemlich schnell ablesen an dem Typ des Elements. Macht Spaß. Jetzt kommen noch die beiden 3 Zyklen. Jetzt dürfen Sie.
Hat die Ordnung 3, weil wenn ich einen 3 Zyklus hintereinander ausführe, dann kriege ich das inverse Element raus und wenn ich dann nochmal, dann stelle ich ja die Identität raus.
Genau. Einmal hinzuschreiben reicht nicht, weil der 3-Zyklus nicht die identische Abbildung ist. Zweimal reicht nicht, weil man da das Inverse kriegt. Dreimal tut es. Genau so ist es. Das heißt, wir sehen die Elementordnungen 1, 2 und 3. Das sind alles Teile der Gruppenordnung, die ist in dem Fall 6 und das ist kein Zufall. Preview auf das Spezialkapitel Gruppentheorie am Ende. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Dann kommt jetzt noch ein Beispiel mit Z. Und zwar diesmal mit der Gruppe Z+. Da können wir jetzt mal eine andere Schreibweise üben. Wenn ich mir eine ganze Zahl Z hernehme und ich verknüpfe die additiv mehrmals mit sich selber, dann würde ich da jetzt keine Potenz hinschreiben. Das ist, wäre für mich irgendwie unnatürlich, das zu machen, weil das eine andere Assoziation erweckt. Das heißt, da würde ich sowas schreiben wie selbst verknüpft in der Gruppe. Das ist eine Möglichkeit, wie man das schreiben kann. Wenn Sie schreiben n mal z, dann ergibt das nach Rechenregeln aus der Schule zwar Sinn, aber hier müsste man streng genommen erstmal erklären, was man meint, und das müsste man dann so ähnlich machen wie mit der Herznotation. Geht auch. Stichwort Übungsaufgaben, was gut erklärt ist und was wir verstehen, ist okay. Was nicht erklärt ist und was wir nicht verstehen, ist leider falsch. Selbst verwirrt, kurz?
Ja.
Ja, passiert mir auch oft, das ist in Ordnung. Ja? Ja, wir haben jetzt die Vermutung im Raum stehen, wenn das gilt, dann ist A gleich 0. Warum? Ja. Wenn Sie irgendeine andere ganze Zahl nehmen, ja, wollen Sie es erklären?
0 hat doch, ist doch das neutrale Element bezüglich Plus.
Ja.
Und das neutrale Element hat immer Ordnung 1, also muss dann A doch 0 sein.
A gleich 0 und N gleich 1. Das ist das, was dann am Ende rauskommt. Aber man muss sich eigentlich noch mal kurz überlegen, warum für andere ganze Zahlen man das niemals erfüllen kann. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber intuitiv waren jetzt ja alle dabei, na Moment, das geht nur, wenn A gleich 0 ist. Ansonsten klappt das nicht, denn N ist ja mindestens 1. Sie haben völlig recht. Ich wollte es nur noch einmal deutlich hören oder sagen. Ja.
Es gibt nur ein neutrales Element. Und man kann das neutrale Element bis zu sich selbst in der...
Ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, gibt es andere ganze Zahlen, die man eine bestimmte Anzahl oft mit sich selbst addieren kann, sodass 0 rauskommt? So wie wir hier oben das hier zum Beispiel zweimal verknüpft haben, um auf das neutrale Element zu kommen. In den ganzen Zahlen könnte das ja sein. Wenn jetzt 5 plus 5 plus 5 gleich 0 wäre, dann hätte die ganze Zahl 5 halt Ordnung 3 in dieser Gruppe. höchstens Ordnung 3. Das ist nicht so, das wissen wir. Deswegen funktioniert das nicht. Aber wenn wir später Modularrechnung machen, dann wird das wieder interessant. Nehmen wir an, wir rechnen Modulo 5, das heißt, wir betrachten nur die Reste beim Teilen durch 5. Dann ist auf einmal 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 gleich 0. Das heißt, auf einmal haben wir Elemente endliche Ordnung. Das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Das Thema kommt später noch. Fassen wir also zusammen, was wir über Z wissen. Z mit Plus. Das einzige Element mit endlicher Ordnung ist 0 und 0 hat dann Ordnung 1. Alle anderen Elemente haben unendliche Ordnung, denn es ist nicht möglich, eine natürliche Zahl zu finden, derart, dass diese Gleichung stimmt, wenn A nicht stimmt. Verschiedene Sachen sehen. Ganz am Anfang hatten wir eine Gruppe mit zwei Elementen und diese beiden Elemente hatten endliche Ordnung. Einmal 1, einmal 2. Dann hatten wir nochmal eine Gruppe, auch wieder mit endlich vielen Elementen. Da kamen insgesamt 3 verschiedene Ordnungen vor, die waren aber alle endlich. Und hier haben wir jetzt auf einmal eine Gruppe, wo wir 2 verschiedene Elementordnungen haben, nämlich 1 und unendlich. Und die meisten Elemente haben Ordnung unendlich. Da können einfach unterschiedliche Sachen passieren. In unendlichen Gruppen, das ist spannend. In endlichen Gruppen haben alle Elemente endliche Ordnung und warum das so ist, das sehen wir später. Gut, jetzt kommt noch eine Erinnerung. Wir reden nämlich jetzt über Homomorphismen. Was war denn nochmal ein Gruppenhomomorphismus? Na, zunächst brauchen wir dafür noch eine weitere Gruppe. Wir haben schon die ganze Zeit die Gruppe G mit der Verknüpfung Pünktchen. Jetzt brauchen wir noch eine zweite. In die Gruppe H mit Kringeln. Wer erinnert sich? Haben wir ja hier in Albenrad rauf und runter geübt mit ganz vielen unterschiedlichen Strukturen. Und die Idee ist immer die gleiche. Was ist die Idee bei einem Homomorphismus? Was muss man da, was muss erfüllt sein? Sie dürfen. Richtung. Verträglichkeit mit der Verknüpfung oder mit den Verknüpfungen, die man da gerade hat. In diesem Fall würde es heißen, es ist egal, ob ich zuerst in G verpunkte und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann hier verkringle. Mono war für injektiv, ISO war für bijektiv, Auto war für in sich selber und bijektiv und was wir da nicht noch so alles hatten. Erstmal würde ich gerne ein paar Grundeigenschaften. Oh, habe ich irgendwo im Weg gestanden, mein Telefon? Das wische ich gleich weg, dann Moment. Danke.
Wir wissen aus der Kinder- und Alte-Woche schon sehr viel über Homomorphismen. Und das fassen wir jetzt nochmal zusammen, damit wir uns erinnern und das zitieren können. Und es kommen noch ein, zwei neue Kleinigkeiten dazu. Zusätzlichen Eigenschaften, die schreibe ich gleich nochmal hin. Nur aus dem neutralen Element besteht. Da hat man jetzt die Zuckung, dass man Nullvektor hinschreiben will, aber nein, es ist hier das neutrale Element der Gruppe. Das liegt sowieso im Kern drin, das wissen wir aus Teil C. Aber wenn der Kern keine weiteren Elemente enthält, dann wissen wir sofort, dass die Abbildung unnötig ist. Okay, Fast alles kennen wir aus der linearen Algebra. Ich beweise nur Teil B. Der ist neu. Na gut, wir wollen zeigen, dass irgendwas eine Untergruppe ist. Da verwenden wir das Untergruppenkriterium, weil es damit so schön einfach geht. Und ich zeige auch nur den ersten Teil. Ich nehme eine Untergruppe von G her und zeige, dass das Bild eine Untergruppe von H ist, denn das, was da als zweites steht, folgt dann sofort darauf. Das ist einfach der Spezialfall U gleich G. Sei es also U eine Untergruppe. Das erste, was wir feststellen, ist, dass U, weil es eine Untergruppe von G ist, das 1-Element der Gruppe enthält. Das Bild vom 1-Element ist das 1-Element in der Gruppe H. Das liegt also im Bild von U und deswegen enthält das Bild von U das 1-Element der Gruppe H. Da benutze ich Teil C. Das 1-Element von H ist das Bild vom 1-Element von G und das liegt jetzt in U Phi. Erster Teil vom Untergruppenkriterium erledigt. Jetzt kommt der zweite Teil. Dann nehmen wir uns also zwei Elemente. Seien, ja, was auch immer, X und Y aus U hoch Phi. Nochmal zum Mitdenken. Das ist die Menge aller kleinen u hoch phi, wobei klein u auf groß u kommt. Und da liegen x und y jetzt drin. Das heißt, x und y sind Bilder unter phi von Elementen aus u. Dann können wir die auch so hinschreiben. Seien dann also zum Beispiel a und b aus u so, dass a hoch phi genau das kleine x ist und b hoch phi ist genau das kleine y. Warum Kringel? Weil wir hier in der Menge der Bilder sind, das heißt, wir sind in einer Teilmenge von H und in H haben wir die Verknüpfung Kringel. Was sehen wir jetzt also? Wir wollen x, Kringel, y hoch minus 1 anschauen, denn wenn wir zeigen können, dass das auch in U hoch phi liegt, dann haben wir alles erfüllt, was wir fürs Untergruppenkriterium brauchen. Sind Sie damit erstmal einverstanden?
Okay.
Gucken wir uns das an. Wir können ja mal für x und y einsetzen, was wir haben. Dann steht da a hoch phi, Kringel, b hoch phi, allerdings noch hoch minus 1. Das stört uns aber nicht hier die Reihenfolge, denn wir können Teil d benutzen. Und dürfen das Abbilden und das Invertieren umdrehen. Dann steht hier also mit Teil E a hoch phi, Kringel, b hoch minus 1 hoch phi. Und jetzt kommt einfach die Homomorphie-Eigenschaft. Die kürze ich mal so ab, Homomorphie-Eigenschaft, unser Freund und Helfer. Und dann können wir das hier, indem wir das sozusagen rückwärts lesen, können wir schreiben, das ist a Pünktchen, b hoch minus 1 und alles zusammen abgebildet mit phi. irgendwas unter Phi, das ist schon mal gut. Und das irgendwas, was hier steht, kommt aus U, behaupte ich. Warum? Naja, A und B kamen aus U, dann liegt B hoch minus 1 auch in U, weil es ja eine Untergruppe ist, dann liegt dieses Produkt auch in U, weil es ja eine Untergruppe ist. Das heißt, das ist in U und damit ist dieses Element in U Phi. Jetzt kommt das Untergruppenkriterium und sagt, dass wir fertig sind. War Lemma 1,1, unser Wiederholungslemma. Ich habe aber vergessen, welcher Teil. F. Jetzt ist U Phi tatsächlich eine Untergruppe. Das war's. Dann haben wir jetzt ein schönes Lemma mit Eigenschaften, die wir benutzen können. Und ich fahre fort mit Beispielen. Mindestens genauso wichtig wie Beispiele zu kennen, ist auch Unbeispiele zu kennen. Also Dinge, die erstmal wie Gruppen aussehen, aber keine sind. Wir hatten das schon diskutiert, Z mit Mal, könnte man denken, ist eine Gruppe, nö, ist keine. Bei Homomorphismen ist es genauso. Auch da ist es wichtig, nicht nur Beispiele zu sehen, sondern auch Unbeispiele. Von Z nach Z und das soll sich dann später auf die Gruppe Z mit Plus beziehen. Dazu nehmen wir uns ein N aus N her, das soll fest sein. Und die Abbildung, die wir definieren, heißt Alpha N für dieses feste N und geht von Z nach Z. Und zwar soll da Folgendes passieren. Für alle Z aus Z sei das Bild von Z unter Alpha N definiert als N mal Z. Wir multiplizieren also alles mit einer festen, natürlichen Zahl. Und wir wollen uns klar machen, dass das ein Gruppenhomomorphismus ist, egal was n ist, von der Gruppe Z plus in sich selbst. Na, die Rechnung ist einfach das Distributivgesetz, was wir in den ganzen Zahlen haben, wenn wir die normale Addition und die normale Multiplikation verknüpfen. Das heißt, wir benutzen hier die Ringstruktur, die Z ja auch noch hat. Damit ist die Homomorphie-Eigenschaft dann sofort klar. Ich würde gerne noch den Kern hinschreiben und das Bild. Und N ist eine natürliche Zahl, also mindestens 1, nicht 0. Wenn N auch 0 sein dürfte, dann sähe das, was jetzt kommt, anders aus. Aber für diese Wahl können wir ja mal überlegen. Was ist denn der Kern? Die Antwort auf diese Frage hat zwei Teile. Erster Teil, erklären, was der Kern überhaupt ist, hier. Und dann zweiter Teil, erklären, welche Elemente jetzt in dem Kern liegen und welche nicht. Welche Elemente liegen im Kern eines Gruppenhomomorphismus von Z plus in sich selbst? Ah, 1, 2, sehr gut. Da hätte ich jetzt so mindestens 20 Hände erwartet. Aber gut, Sie wollen noch Luft nach oben lassen, das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, mal gucken. Ah, Sie dürfen.
Ja, also im Kern liegen alle Elemente, die auf, das, auf 0 abgebildet werden, auf die
ja.
0.
Ja.
Und da N ja nicht 0 sein kann, ist es also 0 in 0.
Richtig. Was wäre, wenn ich für N auch 0 erlaubt hätte? Was wäre in dem Spezialfall der Kern?
Dann wäre ganz Z der Kern.
Richtig, genau. Danke. Und dann gucken wir uns auch das Bild an.
können wir ja mal gucken, ob wir für verschiedene Werte von N da verschiedene interessante Sachen sehen. Das brauchen wir alles später noch. Ich habe jetzt nicht völlig ohne Grund diese Abbildung schon mal hier hergenommen. Ja?
Das ist doch nur die durch N teilbaren Zahlen.
Genau, das sind die ohne Rest durch N teilbaren ganzen Zahlen. Oder anders gesagt, N mal Z in unserer Schreibweise, die wir schon kennen, die wir auch später noch ganz oft brauchen. Interessante Spezialfälle. Wenn n gleich 1 ist, dann ist es einfach ganz z. Falls wir 0 erlaubt hätten, dann hätten wir hier das genau sozusagen umgekehrt gehabt zum Fall n gleich 1, nämlich dass der Kern alles gewesen wäre und das Bild hätte nur das Element 0 enthalten. Aber wir haben ja n gleich 0 hier nicht erlaubt. Gibt es dazu Fragen? Okay, das war das erste Beispiel. Und das zweite Beispiel ist so ein langweiliges, was man aber im Hinterkopf haben muss. Das ist die Abbildung, die einfach alles auf 1 wirft, die alles auf das neutrale Element der Zielgruppe wirft. Darf ich schon wischen? Ich wollte nicht durchs Foto laufen. Sonst haben Sie gespielt. Können Sie so Daumenkino spielen? Dann haben Sie mich immer so in verschiedenen Positionen, die ich gerade wische. Zielbereich geht. Das ist auch immer ein Vektorraum, Homomorphismus, und es ist genauso langweilig. Was sind denn hier Kern und Bild? Einfach nochmal zum Üben. Kern und Bild. Was ist da los? Das ist nicht schwieriger als zum Beispiel davor, eher einfacher. Falls Sie sich fragen, also falls Sie denken, oh, ich glaube, ich habe was, aber das ist bestimmt zu einfach. Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es genau das. Ja?
Der Kern ist ganz lieb, also ich bin ja lieb.
Ja. Richtig? Und das Bild?
Das Bild ist halt einfach das neutrale Element aus H.
Genau, mehr ist ja nicht da. Es wird ja alles darauf abgebildet. Das heißt, mehr kann auch nicht im Bild liegen. Dankeschön. Na gut, es wird Zeit, dass wir dir das Interessanteres machen. Vielleicht erinnern wir uns erst nochmal an die speziellen Homomorphismen. Vorhin habe ich schon mal alle aufgezählt. Das ist also jetzt auch nur eine Erinnerung. Ein Gruppenhomomorphismus heißt,
von der Gruppe in sich selbst geht. Das gilt immer. Ich erzähle es jetzt nochmal für Gruppen. Wir hatten es auch schon für Vektorräume. Sie können das einfach sich abspeichern, egal was für eine algebraische Struktur Sie haben. Diese Wörter ergeben immer Sinn, man kann die immer benutzen und die meisten Menschen verstehen dann, was man meint. Endomorphismus heißt, wenn er von G nach G abbildet. Was haben wir noch? Auto? Auto ist ganz wunderbar, das ist Endo und Iso zusammen. Wenn er, ich schreibe es mal so, wenn er gleichzeitig Iso und Endo ist. Das ist sehr spannend. Das sind dann also die Abbildungen einer Gruppe in sich selbst, die strukturerhalten sind und auch noch bijektiv. Und jetzt kommt was Neues, glaube ich. Genau passend. Ich glaube, das hatten wir in der Linie in Algebra noch nicht. Wir haben über Vektorraum Isomorphismen gesprochen und bestimmt ist mir manchmal sowas rausgerutscht wie, diese beiden Vektorräume sind dann isomorph oder so. So, das führen wir jetzt einmal ordentlich ein. Zwei Gruppen und überhaupt irgendwelche algebraischen Strukturen heißen isomorph genau dann, wenn es einen Isomorphismus von der einen in die andere Struktur gibt. In dem Fall also Gruppen. Und wir haben auch ein Zeichen dafür. Das kürzt dann unsere Schreibweise ab. Wir brauchen das dann alles. Und dann wollen wir nicht so viel schreiben. Ich schreibe keine Verknüpfung hin, weil wir die jetzt gerade nicht brauchen. Die Gruppen G und H heißen isomorph. Ja, das ist eigentlich auch nur eine Erinnerung. Dann nehmen wir uns einen Normalteiler her von unserer Gruppe G und dann geht's los. Wir definieren auf der Menge der Nebenklassen eine neue Verknüpfung. Und in der linearen Algebra haben wir uns überlegt, dass es funktioniert und wohl definiert ist und da haben wir auch schon einiges zu bewiesen. Da können wir uns jetzt einfach dran erinnern. Dieses Zeichen bedeutet Normalteiler. Das ist also wie das Untergruppenzeichen, aber mit so einem geschlossenen Dreieck. Man kann in Tech zum Beispiel / UNLHD nehmen. Und was ein Normalteiler ist, haben wir vorhin nochmal wiederholt. Und was die Menge der Nebenklassen ist, das wissen wir hoffentlich auch noch. Das schreibe ich auch noch mal zur Erinnerung hin. die Menge der sogenannten Nebenklassen. Das kommt alles auch später nochmal, wenn wir das Spezialkapitel über Gruppen haben. Der Nebenklassen von H, nee, von N in G. Schreiben wir so, G nach N oder G modulo N. Und das ist dann halt die Menge aller N mal klein g, wobei g aus g ist. Und das hier sind einfach Mengen von Elementen. Das ist die Menge aller klein a mal g, wobei klein a aus groß N kommt. Und jetzt kommt eine neue Verknüpfung, von der man zeigen muss, dass es eine Verknüpfung ist. Aber das haben wir in der linearen Algebra gemacht. Seit Kringel definiert wie folgt. Für alle, sagen wir mal, G und H aus G, wollen wir jetzt Folgendes tun. Wir wollen zwei solche Nebenklassen hernehmen. Die eine soll heißen N mal G, die andere soll heißen N mal H. Und jetzt wollen wir die verknüpfen mit Kringel. Da müssen wir jetzt also sagen, was da rauskommt. Na, und die Idee ist, dass man hier verknüpft, indem man sich die Repräsentanten schnappt, die da stehen, und dann die verknüpft mit der Verknüpfung, die man in der Gruppe ja schon hat. Da soll also rauskommen, N mal G verknüpft mit H. Preisfrage. Warum muss man sich hier darum kümmern, dass es überhaupt eine ordentliche Verknüpfung ist? Warum ist das nicht einfach klar? Ah, ich sehe spannende Übungsaufgaben. Wer erinnert sich? Wir mussten da noch ein bisschen Zeit investieren. Wir mussten noch ein bisschen arbeiten in der linearen Algebra, um uns zu überlegen, dass am Ende hier eine Gruppe rauskommt, nämlich die Menge dieser Nebenklassen mit dieser Verknüpfung Kringel. Und dass es überhaupt eine Verknüpfung ist, das war nicht einfach klar. Warum nicht? Wo ist der Haken? Wenn ich das hier so hinschreibe, dann steht da zwar n mal g, aber n mal g ist eine Menge von Elementen. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, welches Element g ich hier hinschreiben könnte, um diese Menge zu repräsentieren. Genauso hier. Anstelle von h könnte ich auch einfach was anderes hinschreiben. Nicht ganz beliebig, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, um immer noch die gleiche Menge zu repräsentieren. Wir brauchen da zum Beispiel in den Übungsaufgaben, das sehe ich jetzt. Aber ich wähle ja g und h jetzt aus, um hier den neuen Repräsentanten hinzuschreiben. Woher weiß ich denn eigentlich, dass die Wahl von G und H hier vorne nicht irgendwie beeinflusst, was hier hinten rauskommt? Vielleicht kommen da völlig unterschiedliche Sachen raus, je nachdem, für welches G und welches H ich mich hier vorne entschieden habe. Das darf aber nicht sein. Verknüpfung kommt von Abbildung her. Bei Abbildung darf ich jedes Element nur auf ein Element werfen. Ich darf nicht verschiedene mögliche Bilder haben. Das ist ein Problem und das müssen Sie inzwischen sehen. Sie sind jetzt im dritten Semester, nicht mehr im ersten. Inzwischen müssen Sie solche Probleme selber sehen. Gut, was hier hinten rauskommt, ist eine Gruppe und ich schreibe mal siehe Lina oder siehe LA. In der linearen Algebra haben wir uns damit ausführlich beschäftigt und haben es dann für Vektorräume und so angeguckt. Und jetzt gibt es noch eine Abbildung, die dazu gehört. Wir nennen dieses Ding dann Faktorgruppe. Und es gibt so eine ganz kanonische, ganz natürliche Abbildung von G in die Faktorgruppe hinein. Und die funktioniert folgendermaßen. Der sogenannte natürliche Homomorphismus von G nach G in die Faktorgruppe hinein, G modulo N, ist folgendermaßen definiert. Das Ding nennen wir jetzt mal Phi von G in die Faktorgruppe. Und man macht das, was das erste und langweiligste ist, was einem einfällt. Man wirft einfach jedes Gruppenelement auf die Nebenklasse, die von dem Element repräsentiert wird. Fertig ist die Abbildung.
Eigenschaften, das besprechen wir jetzt alles nicht im Detail, sondern wir wollen uns jetzt die Homomorphiesätze angucken. Einen davon kennen wir schon aus der linearen Algebra. Und dann gibt es noch zwei, ja, im Prinzip Folgerungen daraus, Spezialfälle, könnte man sagen, bei denen ich wichtig finde, dass man die mal gesehen hat. Deswegen machen wir die. Okay, hier kommen die Homomorphiesätze. Wenn Sie in die Literatur danach schauen oder im Netz oder so, häufig ist es so, dass der erste Teil als Homomorphiesatz bezeichnet wird und der zweite und der dritte Teil als Isomorphiesätze. Das ist aber nicht einheitlich. Stört es jemanden, wenn ich jetzt für G und H einfach Gruppen schreibe, ohne noch die Verknüpfung zu spezifizieren? Denn Kringel benutze ich jetzt in der Faktorgruppe. Passt das? Okay. Zum Beispiel einen Normalteiler n, dann noch einen Normalteiler k, das ist der Kern von phi, und wir haben eine Untergruppe u von g. Das sind die ganzen Dinge, die wir brauchen. Und jetzt kommen drei Aussagen. Das erste ist der klassische Homomorphiesatz. Wir definieren Sigma. Sigma geht von g modulo k in die Gruppe h. Elemente aus dieser Faktorgruppe, das heißt, das sind dann so Elemente k mal g. So sieht das dann aus, k mal g. Jetzt muss ich sagen, was das sein soll, wenn man es mit Sigma abbildet. Ich wähle den Repräsentanten aus, der hier steht, und bilde den mit phi ab. Das ist wieder eine Situation, wo man sich klar machen muss, ob die Wahl des Repräsentanten hier irgendwas Schlimmes macht. Haben wir in der linearen Algebra schon alles geklärt. Dieses Sigma ist dann ein Gruppenhomomorphismus von dieser Gruppe nach H. Und es stimmt sogar, dass die Gruppe G modulo K isomorph ist zum Bild von Phi. Sehen. Weiter geht's.
hier kommen jetzt die Untergruppe U und der Normalteiler N ins Spiel. Wir betrachten nämlich jetzt Psi. Psi ist eine Abbildung von U hinein in die Gruppe U mal N modulo N. Dass U mal N eine Untergruppe ist, das glauben wir für den Moment. Das ist immer so, dass wenn man einen Normalteiler mit einer Untergruppe multipliziert, dass dann da eine Untergruppe rauskommt. Und das Ganze werden wir später noch vertiefen im Spezialkapitel über Gruppen. Aber für den Moment möchte ich nur hinschreiben, was man über die Abbildung, die ich jetzt gleich hinschreibe, sagen kann. Für alle U aus U sei U abgebildet mit Psi definiert als die Nebenklasse, die man bekommt, wenn man U als Repräsentanten wählt. Dann landet man hier drin. Dann ist dieses Psi ein Gruppenepimorphismus, also ein surjektiver Homomorphismus. Schreibe ich noch einmal hin, was unter diesem U mal N zu verstehen ist. Das kommt hier noch mit dran. U mal N, das ist so ähnlich, als wenn man die Summe von zwei Teilräumen in einem Vektorraum anschaut. Bei Vektorräumen funktioniert das immer ganz schmerzfrei, bei Gruppen muss man ein bisschen aufpassen, aber die Idee ist die gleiche. Es ist die Menge aller kleinen Produkte, klein U mal klein A, wobei U aus U kommt. Und A aus N. Das ist erstmal nur eine Menge von Gruppenelementen. Das muss nicht zwingend eine Untergruppe sein. Aber für den Moment dürfen Sie mir glauben, dass das eine Untergruppe ist, wenn mindestens eine der beiden beteiligten Gruppen ein Normalteil hat. Deswegen ergibt das Sinn, dass ich hier rein abbilde, das ist wirklich eine Gruppe. So, und Teil 3. Teil 3 ist jetzt etwas, noch etwas spezieller. Da brauchen wir noch die Voraussetzung, dass U in N liegt und dass U selber auch ein Normalteiler ist. Das ist so ein verschachteltes Resultat. Wieder fangen wir an mit einer Abbildung. Alpha geht jetzt nämlich von der Faktorgruppe G modulo U hinein in die Faktorgruppe G modulo N. Und zwar soll es so aussehen, für alle G aus G sei die Nebenklasse U mal G, die hierher kommt, abgebildet mit Alpha, die Nebenklasse, die man bekommt, wenn man stattdessen den Normalteiler N benutzt. N mal G. Wieder wählen wir hier einen Repräsentanten aus, um etwas zu machen. Das heißt, da müssen wir nachher einmal drauf gucken wegen Wohldefiniertheit. So, was ist los mit Alpha? Wir werden zeigen, Alpha ist ein Gruppenhomomorphismus und surjektiv, also ein Epimorphismus. Und wir bestimmen den Kern und kriegen dann auch wieder, so wie hier, so eine Isomorphie-Aussage. Am Anfang, wenn alle da sind, weil mir wichtig ist, dass Sie Resultate dieser Art mal gesehen haben. Manche davon werden wir später benutzen und dann werden wir hoffentlich wertschätzen, dass das schöne, nützliche Resultate sind. Das hier zum Beispiel sieht total komisch aus auf den ersten Blick. Warum sollte man das wissen wollen? Andererseits sieht man an dieser Isomorphie, dass es gelingt, eine sehr kompliziert aussehende Doppelfaktorgruppe zu ersetzen durch eine Gruppe, die viel einfacher aussieht und die dazu isomorph ist. Dass man das mal benutzen kann, dass es praktisch ist, sowas zu haben, das ist hoffentlich nein. Und es ist auch alles leicht zu beweisen, wenn man einmal die Idee vom Homomorphiesatz hat. Das machen wir jetzt. Den ersten Teil glauben wir, weil wir den in der Lina schon gesehen haben. Und die anderen beiden Teile können wir mit ganz wenig Aufwand selber beweisen. Wir haben da kein Wohldefinitätsproblem, weil ja einfach nur so ein Element U auf eine Nebenklasse abgebildet wird. Da können wir nichts auswählen. Das heißt, wir müssen einfach nur die Homomorphie-Eigenschaft nachprüfen und Sojektivität. Und dann gucken wir weiter, was da noch steht. Machen wir also die Homomorphie-Eigenschaft. Homomorphie-Eigenschaft von Psi. Dazu seien einfach mal X und Y aus U. Wir müssen uns klar machen, dass es egal ist, ob wir zuerst verknüpfen oder zuerst abbilden. Und die Verknüpfung in der Faktorgruppe, die werde ich wieder mit einem Kringel kennzeichnen, so wie vorher auch. Nur damit wir unterscheiden können, ob wir in der Gruppe selber sind oder in der Faktorgruppe. Das macht es ein bisschen einfacher für uns. Ich fange mit den Bildern an. X Psi Kringel Y Psi ist nach Definition von Psi nichts anderes als, gucken wir mal, n mal u, nee, n mal x, Kringel n mal y. Das ist die Vorschrift, das Psi macht. Das ist Rechnen in der Faktorgruppe. Da verknüpft man, indem man die Repräsentanten verknüpft. Das heißt, da kommt raus n mal x mal y. Aber das ist auch gleichzeitig das Bild von x mal y unter Psi. Das heißt, die Homomorphie-Eigenschaft, die ist zu klar. Da müssen wir überhaupt nichts machen. Dann kommt als nächstes die Sojektivität. Was sehen wir denn da hinten? Wir sehen U mal N modulo N. Das heißt, wir wollen einfach erkennen, dass man jedes Element dort bekommen kann, indem man ein Element aus klein U als O-Bild wählt. Das ist aber auch kein Problem. Einfach ein Element her. Sei also meinetwegen A aus U mal N, also N mal A aus U mal N modulo N. So sehen die Elemente hier aus. Da hier ganz N steht, ist es egal, ob das A, also anders. Ich schreibe A als Produkt von etwas aus U und etwas aus N. Aber alles, was in N liegt, ist ja hier schon mit abgedeckt. Das heißt, ich kann das A so wählen, dass es in Wirklichkeit einfach aus U kommt. Als n mal a. Und das ist unser gewünschtes Bild. dass man einen Repräsentanten in U wählen kann und dann ist das sofort ein mögliches Urbild. Da passiert also auch nichts weiter. Und als letztes schauen wir uns noch den Kern an. Da hinten steht, dass der Kern von Psi U geschnitten mit N ist. Das prüfen wir jetzt noch nach. Was dann da hinten steht, diese Isomorphie-Aussage, das kommt automatisch, wenn man Teil A anwendet. Auf der linken Seite steht dann nämlich der Startbereich modulo den Kern und auf der rechten Seite steht genau das Bild. Na gut, dann gucken wir uns den Kern von Psi mal an. Besteht nach Definition aus all den Elementen von U, die auf das neutrale Element in der Faktorgruppe geworfen werden. Das sind also die U aus U mit der Eigenschaft, ich schreibe es mal so ganz deutlich hin, dass U abgebildet mit Psi das 1-Element in der Zielgruppe UN modulo N ist. Aber was ist das 1-Element hier? Was ist immer das 1-Element in einer Faktorgruppe? Na, das ist das Element, was vom neutralen Element repräsentiert wird, also einfach der Normalteiler, den man ausfaktorisiert hat. Das heißt, das sind diejenigen U aus U mit der Eigenschaft, dass U hoch Psi gleich N ist. Was ist aber U hoch Psi? U hoch Psi ist N mal U. Das sind also jetzt diejenigen U aus U mit der Eigenschaft, dass N mal U gleich N ist. So eine Menge Untergruppe oder Normalteiler mal Gruppenelement ist genau dann der Normalteiler selbst, wenn der Repräsentant da drin liegt. Das heißt, U muss jetzt in N liegen. Und so bekommen wir die Elemente aus U, die gleichzeitig in N liegen. Das heißt, wir bekommen U geschnitten N. Das sind alles Dinge, die wir so ähnlich bei Vektorräumen sehr ausführlich besprochen haben. Und wenn Sie dazu Fragen haben, im Kontext von allgemeinen Gruppen, dann können wir das im Workshop nochmal rauf und runter diskutieren. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man die Idee einmal für irgendein algebraisches Objekt verstanden hat, dann funktioniert es überall mehr oder weniger gleich. Deswegen fasse ich mich hier kürzer, als ich mich damals bei Vektorräumen befasst habe in der Linienalgebra. Der Rest ist dann ganz einfach, so wie jetzt auch in Teil 2, wo man ja das meiste so hinschreiben konnte. Aber die Wohldefiniertheit müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Warum hängt es nicht von der Wahl der Repräsentanten ab, was wir da machen? Da steht die Abbildung. Okay, nehmen uns Elemente her, die die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Seien also Geotrag aus G so, dass U mal G dasselbe ist wie U mal H. Dann ist G mal H hoch minus 1 in U enthalten, aber U ist eine Teilmenge von N. Das steht da oben. Das heißt, dann liegt G mal H hoch minus 1 auch in N. Und das heißt wiederum, dass G und H die gleiche Nebenklasse für N repräsentieren. Ist auch wieder alles genau wie bei Vektorräumen. Jetzt ist also G mal H minus 1 in U enthalten in N. Also ist auch N mal G dasselbe wie N mal H. Und das sind ja die Bilder. N mal G ist das Bild von G unter Alpha. Wo steht es? Da oben? Da steht was gemacht. Also wenn man hier U mal G abbildet mit Alpha, kommt N mal G raus. Und wenn man hier abbildet U mal H mit Alpha, kommt N mal H raus. Aber wenn die gleich sind, das heißt, wenn man einfach nur verschiedene Vertreter hingeschrieben hat, aber für die gleiche Menge, dann kommen auch die gleichen Bilder raus. Das heißt, man hat hier kein Wohldefiniertheitsproblem. Das läuft alles. Ja, was noch? die Homomorphie-Eigenschaft, das haben wir jetzt schon gesehen vorher, wie das geht, das ist hier genauso. Die schreibe ich jetzt nicht nochmal hin. Und dass es sujektiv ist, macht man auch genau wie vorher. Man nimmt sich einfach ein Element aus dem Zielbereich her, das ist g modulo n, schreibt man irgendwie hin, n mal klein g, aber dann kann man genau dieses g als Repräsentant hier nehmen und bekommt ein O-Bild. Das ist ja genau die gleiche, wie die wir schon gesehen haben. Homomorphie-Eigenschaft. Ich schreibe mal die oben und ist n mal g ein Element von g modulo n. So ist u mal g aus g modulo u ein Urbild unter Alpha. Das heißt, wir sind auch sojektiv.
Homomorphie-Sätzen. Der Startbereich modulo dem Kern ist isomorph zum Bild. Sagen wir es gemeinsam. Der Startbereich modulo dem Kern ist isomorph zum Bild. Ja, Sie müssten dreimal so laut sein wie ich, mindestens. Nochmal. Der Startbereich modulo dem Kern ist isomorph zum Bild. Ja, wir üben das einfach noch ein bisschen. Dann werden Sie auch lauter als ich.
Wir wenden das mal an. Und zwar, um zyklische Gruppen zu verstehen. Und dann hören wir auf mit Gruppen. Ich weiß, ich habe bei einigen jetzt die Geduld schon strapaziert. Für die, die jetzt noch Lust haben, gibt es am Ende ja noch viel mehr zum Thema Gruppen. Aber nach dieser nächsten Aussage gucken wir dann erstmal, was wir eigentlich über Ringe wissen sollten. Lemma 1L. Wir fangen an mit einer zyklischen Gruppe G. Die schreiben wir mit Multiplikation. So wie sonst auch. Und jetzt gibt es einfach zwei Fälle. Ist G unendlich? So ist G mit Mal isomorph zur Gruppe Z mit Plus. Das heißt, wir kennen sozusagen schon alle unendlichen zyklischen Gruppen, weil wir Z mit Plus ein bisschen kennen. Und jetzt kommt die endliche. Ist G endlich? Und ist N aus M so, dass die Ordnung von G, also die Mächtigkeit der Menge G, genau N ist? Dann können wir auch sagen, wozu G isomorph ist. Eine Faktorgruppe von Z. Das ist dann Z modulo NZ. Wir haben gerade Faktorgruppen wiederholt, dann ist es nicht ganz so unerwartet. Mit Plus. Wie rechnet man hier? Na, N mal Z sind alle ganzzahligen Vielfachen von N. Rechnen in dieser Faktorgruppe heißt, dass man sozusagen nur mit Resten rechnet beim Teilen durch N. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass man mit den Zahlen 0 bis n minus 1 rechnet. Und man muss halt aufpassen, dass Vielfache von n quasi verschluckt werden von diesem Normalteiler n mal z. Das ist schon so ein kleiner Vorgriff auf Modularrechnung, was hier passiert. Gut, aus diesem ganzen Kram folgt dann, dass alle Untergruppen von zyklischen Gruppen auch wieder zyklisch sind. Das war vorher ja nicht klar. Wissen sollten. Wenn wir im Beweis anfangen, dann müssen wir uns erstmal erinnern, was zyklisch überhaupt heißt. Bitte einmal erinnern, was heißt es, dass die Gruppe G zyklisch ist? Was heißt es? Einmal erinnern, sehr gut. Noch jemand? Zweimal? Ah, 3, 4, super, ich freue mich. Gut, dann dürfen Sie auch. Einigen Sie sich, wer will antworten?
Das Erzeugnis nur eins und
denkt. Nö. Sonst wären ja alle zyklischen Gruppen einelementig. Das stimmt aber nicht. Z ist zyklisch und Z hat unendlich viele Elemente. Das heißt, Sie haben es falsch gesagt. Vielleicht haben Sie es richtig gedacht, aber falsch gesagt auf jeden Fall. Jetzt darf der Kollege ran.
Ich würde sagen, das ist ein Element aus der Mengengruppe, mit dem das Erzeugnis die ganze Menge darstellen kann. Also, oder die Gruppe darstellen kann.
Besser. Noch nicht perfekt, aber viel besser.
Noch nicht perfekt.
Ha? Okay. Das G zyklisch ist, heißt, dass wir ein Element finden, nennen wir es klein g, aus groß G, derart, dass das Erzeugnis von dem kleinen g die ganze Gruppe G ist. So, das war jetzt nochmal so ein Tick mehr auf den Punkt, was Sie gesagt haben, aber inhaltlich war es ansonsten okay. Thank you. ein Element klein GSG wählen, derart, dass das Erzeugnis ganz G ist. Vorsicht, nicht jedes Gruppenelement erfüllt das im Allgemeinen. Aber es gibt eins, mindestens eins. Und so eins können wir uns dann hernehmen und das machen wir auch. Klein G. Das Erzeugnis von G ist, nochmal anschaulich gesprochen, alles, was man aus G basteln kann, indem man es immer wieder mit sich selbst verknüpft. Und auch das Inverse von G ist mit dabei. Und natürlich ist das neutrale Element der Gruppe mit dabei und so weiter. Und wir behaupten jetzt, oder wir wissen, weil G zyklisch ist, dass man alle Gruppenelemente auf diese Art und Weise gewinnt. Das sind alles irgendwelche Potenzen von dem kleinen G. So, und jetzt gibt es einfach zwei Fälle. Vielleicht sind das unendlich viele, vielleicht aber auch nicht. Beginnen wir mit einer Abbildung. Denn wir werden dann später den Homomorphiesatz draufwerfen, den ersten Teil. Aha, sei Alpha, hier mache ich es von Z nach G, eine Abbildung. Das ist ein Trick, den man sich ganz gut merken kann. Oh ja, war noch Zeit, wir kriegen das hin. Von Z nach G, und zwar folgendermaßen. Für alle Z aus Z sei Z abgebildet mit Alpha definiert als G hoch Z. Jetzt müssen wir kurz überlegen, was darunter zu verstehen ist. Wenn Z gleich 1 ist, dann ist das einfach G selber. Wenn Z gleich 0 ist, dann ist das neutrale Element. Und bei höheren Zahlen, da sind dann einfach die Potenzen. Das heißt, man verknüpft G so oft mit sich selbst, wie es da halt steht. Bei negativen Zahlen müssen wir das Inverse von G nehmen und das dann so oft mit sich verknüpfen. Zum Beispiel das G hoch minus 2, G hoch minus 1 mal G hoch minus 1. Das ist wieder so, als würden wir ganz normal Potenzrechnung machen. Okay? Das ist nur, um die Notation zu verstehen. Da landen wir also auf jeden Fall in G. Und Alpha ist ein Gruppenhomomorphismus. Das schreiben wir mal kurz hin. Homomorphie-Eigenschaft. Dann nehmen wir uns zwei Elemente aus Z her. Ich behaupte, es ist ein Gruppenhomomorphismus von Z mit Plus nach G mit Mal. Nehmen wir uns zwei verschiedene ganze Zahlen her. X plus Y aus Z. Verschieden. Die ganzen Zahlen können wir anordnen. Wenn X und Y verschieden sind, dann können wir sagen, eine davon ist kleiner als die andere. Sagen wir mal X kleiner Y. Und jetzt tun wir mal so, als ob es sein könnte, dass sie das gleiche Bild haben. Falls x hoch Alpha gleich y hoch Alpha ist, dann folgt daraus, nach Definition von Alpha, dass g hoch x das gleiche ist wie g hoch y. Dann bringt man es auf die andere Seite und bekommt g hoch y minus x gleich 1 Element der Gruppe. Y minus x ist eine ganze Zahl. Und nicht 0, denn x und y sind ja verschieden. Das heißt, wir haben auf einmal eine Potenz von g hier stehen, die das 1-Element ergibt. Das heißt, das kleine g hat endliche Ordnung. Das ist aber schlecht. Denn das Erzeugnis von g ist die ganze Gruppe und die ist unendlich. Das funktioniert nicht. Unser kleines g kann nicht endliche Ordnung haben. Also ist tatsächlich x hoch Alpha ungleich y hoch Alpha. Das heißt, Alpha ist injektiv. Dann sind wir fertig, denn bei injektiven Homomorphismen ist der Kern 0 und der Homomorphiesatz liefert dann, dass Z und G als Gruppen isomorph sind. Das ist der erste Teil. Wenn G unendlich ist, dann sind G und Z als Gruppen isomorph. Nächste Woche den endlichen Fall an. Bis dann!